Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon begrüßt sie Hanna Wilhelm. Und heute geht es um etwas, das lange Zeit in Deutschland so etwas wie ein Stück Kulturgut in den Städten und Dörfern war. Es geht um das evangelische Pfarrhaus und da ganz besonders um die Rolle der Pfarrfrau. Angefangen hat diese traditionsreiche Geschichte direkt bei Martin Luther und seiner geliebten und gleichzeitig resoluten Pfarrfrau Katharina von Bora. Übrigens, die Hochzeit von Martin Luther und Katharina von Bora war am 13. Juni 1525. Das ist jetzt fast auf den Tag 500 Jahre her. Wie dem auch sei, die beiden standen über Jahrhunderte Pate für ein protestantisches Idealbild. Der Pfarrer und seine Ehefrau setzen sich gemeinsam für ihre Kirchengemeinde ein. Wie so vieles in der Gesellschaft hat sich aber auch dieses Idealbild gewandelt, nicht zuletzt dadurch, dass in Deutschland seit 1958 auch Pfarrerinnen ordiniert werden. Das klassische Bild der Frau Pfarrer gibt es heute also nicht mehr. Was es aber immer noch gibt, sind Frauen, die einen Pfarrer heiraten und die stehen immer noch vor ganz besonderen Herausforderungen. Und was das für Herausforderungen sind und wo aber auch die Chancen einer Ehe mit einem Pfarrer liegen, darüber spreche ich heute mit Claudia Prinz. Sie ist Vorsitzende des Pfarrfrauenbundes in Deutschland. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo, Hanna.
Ja, bevor wir auf den Pfarrfrauenbund zu sprechen kommen und warum dieser Verein ein aktuelles Anliegen hat, obwohl der Name vielleicht etwas aus der Zeit gefallen ist, möchte ich gerne mit dir über deine persönliche Geschichte sprechen. Die gehört zum Thema quasi mit dazu und für mich gleich zweimal, weil ich dich auch persönlich kenne. Wir stammen beide aus Müllheim, einer kleinen Stadt in Südbaden. Und du hast dort in der evangelischen Landeskirche die Kindergruppe für die jungen Mädchen geleitet. Du warst meine Gruppenleiterin. Und ich weiß noch, wie romantisch ich es als 12-, 13-Jährige gefunden habe, dass du als junge Frau sobald nach dem Abitur und der Ausbildung deinen Markus geheiratet hast. Markus war vorher auch Vikar in der Müllheimer Kirche, so habt ihr euch ja auch kennengelernt. Es ging damals der Spruch rum, die Claudia heiratet ihren Prinzen, weil dein Mann mit Nachname Prinz heißt und du den Nachnamen von ihm dann ja auch angenommen hast. War das für dich eigentlich auch alles so romantisch mit der Hochzeit als junge Frau oder hattest du eigentlich ganz andere Pläne für deine Zukunft und das Ganze kam für dich auch eher überraschend?
Also ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich mal in einem Pfarramt bin, aber der Dekan Doleschal war mein Religionslehrer und der hat das immer so in mir gesehen. Der wollte, dass ich Theologie studiere und Pfarrerin werde. Und bei unserer Hochzeit hat er dann in der Kirche, in der vollen Kirche gesagt, die Claudia hat einen Weg gefunden, noch schneller ins Pfarramt zu kommen, weil ich eben mit 21 schon geheiratet habe. Da wäre ich noch nie fertig geworden mit einem Theologiestudium.
Und wie war das so gefühlsmäßig für dich? War das, was wo du gesagt hast, ja, da freue ich mich jetzt drauf und da gehe ich jetzt auch voll drauf zu? Oder hattest du Respekt vor der Aufgabe und vor dem Amt, das Markus ja als Pfarrer hatte?
Also zunächst hatte ich sicherlich auch Respekt und dann habe ich aber mir überlegt, eigentlich hatten wir in Müllheim nie Pfarrfrauen, die jetzt eine sehr große Rolle in der Gemeinde gespielt haben oder die sehr viele Aufgaben übernommen hätten aus verschiedenen Gründen. Und deswegen hatte ich in dem Sinn kein abschreckendes Vorbild.
Das ist ja auch und mal konnte, gut, wenn man kein abschreckendes Vorbild hat, ja.
Dann konnte ich entspannter eigentlich reingehen und war dann sehr motiviert. Und ich habe nach diesen ersten fast 5 Jahren, wo wir dann die Gemeinde verlassen haben, für mich gesagt, nie wieder Pfarrfrau. Weil ich da an einem Punkt angekommen war, wo ich mich völlig überfordert gefühlt habe. Dass ich dann aber vor knapp 8 Jahren wieder ein volles Jahr dazu gefunden habe, dass mein Mann nochmal in ein Pfarramt geht, empfinde ich als ganz großes Geschenk von Gott. Und jetzt bin ich von Herzen gerne Pfarrfrau.
Damit hast du schon den großen Bogen gespannt, den du da quasi auch selber in deiner persönlichen Entwicklung als Pfarrfrau gemacht hast. Da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Stationen vielleicht eingehen. Du hast nach dem Abitur dann noch eine Ausbildung zur Gemeindediakonin gemacht. Danach ist Markus dann ins Pfarramt gegangen. Was waren so deine Erfahrungen im ersten Pfarramt tatsächlich? Wie hast du das erlebt? Was waren die Herausforderungen? Was hat dazu geführt, dass du nach dieser Zeit gesagt hast, nie wieder Pfarrfrau?
Also am Anfang unserer Ehe war ich eben noch in der Ausbildung, in der Bibelschule. Das war in Adelshofen. Ich konnte meine Ausbildung, mein Studium dort fertig machen und gleichzeitig war eben Markus Pfarrer in Adelshofen geworden. Jetzt ist es auch eine besondere Gemeinde, die ist klein, aber sehr lebendig, hat ja eine Erweckungsgeschichte und hatte 30 Jahre lang einen Pfarrer, der wirklich mit Leib und Seele Pfarrer war und auch seine Frau und dazu noch die 5 Kinder und die Tante, die auch noch im Haus gelebt hat, die haben mehr oder weniger das meiste von der Gemeindearbeit geschmissen und die Erwartung war irgendwie, ja, das macht der neue Pfarrer mit seiner Frau jetzt auch so weiter, was aber einfach nicht ging. Eben, erst habe ich die Ausbildung fertig gemacht, dann haben wir nach einem Jahr das erste Kind gekriegt. Ich habe mich wirklich eingesetzt und gemacht, was mir lag oder was mir so für die Füße kam. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann nie diesen Ansprüchen genügen.
Das heißt, da waren es dann vor allem in dieser ersten Pfarrstelle die Vergleiche mit der Vorgängerin, die für dich mühsam waren. Bist du denn vielleicht auch an einem eigenen Idealbild gescheitert, das du hattest, dass du gedacht hast, so oder so muss ich als Pfarrfrau sein und dann gemerkt hast, das schaffe ich vielleicht gar nicht oder das bin ich vielleicht auch gar nicht, das kann ich gar nicht?
Ja, ganz bestimmt. Und auch das, was man vielleicht überhaupt erlebt, wenn man das erste Kind bekommt, man denkt, ich mache alles so weiter wie vorher und das ist ja auch Utopie.
Und was waren das vielleicht dann auch so Idealvorstellungen, die du an das Bild der Pfarrfrau hattest?
Naja, da könnte man solche Dinge sagen wie, dass sie bei jedem im Ort beliebt ist oder dass sie immer für alle da ist, für alle ein offenes Haus hat, dass sie immer die richtige Antwort parat hat.
War es denn dann für dich eine Erleichterung, als Markus dann erstmal eine andere Aufgabe übernommen hat? Ich beschreibe mal kurz, was ihr dann gemacht habt. Ihr wart als Ehepaar gemeinsam ab dem Jahr 2000 in einem missionarischen Dienst im Ausland. Markus hat in Theologie auch promoviert und war dann an verschiedenen Hochschulen im Ausland als Dozent tätig. Später wart ihr dann wieder in Deutschland und Markus hat hier an der Internationalen Hochschule Liebenzell unterrichtet. War das für dich eine Erleichterung, dann erstmal aus dem Pfarramt draußen zu sein und nicht diesen Erwartungsdruck zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es erstmal echt genossen, runterfahren zu können und nicht mehr diese Verantwortung auch zu haben.
Wenn das jetzt eine Erfahrung war, die ihr als Ehepaar auch gemeinsam hattet, dass dieses erste Pfarramt zu anstrengend war, was würdest du denn jetzt aus dem Rückblick heraus Kirchengemeinden raten, wo ein neuer und vielleicht auch ein junger Pfarrer reinkommt? Wie kann man denen den Start leichter machen, dass es ihnen nicht so geht wie euch, dass sie völlig in die Erschöpfung reinkommen?
Also zunächst mal das, was wir auch jetzt in unserer Gemeinde erleben, keine Erwartungen zu haben per se, was der Pfarrer machen muss, abgesehen von dem, was natürlich klar ist, Gottesdienste oder auch je nach Landeskirche und Situation, Religionsunterricht, den Kirchengemeinderat leiten oder so. Aber ich erlebe auch jetzt, dass sie an mich als Pfarrfrau keine Ansprüche haben. Gut, das musste ich in der ersten Gemeinde auch nicht machen. Da waren wirklich sehr tüchtige Bäckerinnen zum Beispiel. Aber das muss ich jetzt auch nie. Also wird nie von mir erwartet, dass ich zum Kirchcafé irgendwie auch noch Kuchen mitbringe. Da gibt's Gemeinden, das habe ich schon mitbekommen, da wird sowas erwartet oder wurde früher. Die Landschaft ist sehr unterschiedlich inzwischen, würde ich sagen. Aber eben sich frei machen von Erwartungen und den Neuen nicht vergleichen mit dem Vorgänger und auch die neue Pfarrfrau nicht vergleichen mit ihrer Vorgängerin.
Das ist, denke ich, eine Herausforderung. Das ist so menschlich, das zu machen, aber sich davon dann auch zu lösen und zu sagen, wir lassen uns jetzt auch auf das Neue ein. Ja. Nach der Dozententätigkeit hat Markus 2017 dann wieder eine Pastorenstelle in der Badischen Landeskirche übernommen. Und, oh Wunder, du hast es vorher erwähnt, du hast dann wieder ein Ja dazu gefunden. Und heute kannst du sogar sagen, du bist von Herzen gerne Pfarrfrau. Was hat denn zu dieser inneren Veränderung geführt?
Zum einen haben wir durch unsere vielen Umzüge sehr viele verschiedene Gemeindesituationen auch erlebt. Und damit auch habe ich sehr viele unterschiedliche Frauen von den verschiedenen Pfarrern und Pastoren, wo wir jeweils waren, erlebt und habe gesehen, es gibt noch mehr als das, wie ich es damals gelebt habe. Zum anderen ganz praktisch, wir hatten ja in der Zwischenzeit dann 6 Kinder und dann war irgendwie auch klar, Familie und Kinder haben jetzt Vorrang und das war auch für die Gemeinde von Anfang an klar, wobei wir nicht mehr mit 6 eingezogen sind, aber trotzdem. Und zum anderen hat Gott mir 2 Verse wichtig gemacht. Zum einen, du stellst meine Füße auf weiten Raum und dann noch, du gibst meinen Schritten weiten Raum. Und wir haben vorher im Nagoldtal im Schwarzwald gelebt. Das ist eng und da sind die Berge rechts und links. Ich habe da auch gerne gelebt, aber wie wir wieder ins Kraichgau zurückgekommen sind, war einfach diese Weite so wohltuend und das wusste ich ja, dass die neue Pfarrstelle im Kraichgau sein wird. Und dass Gott mir zusagt, er gibt mir Raum in dieser Gemeinde, hat mir einfach geholfen. Also es würde nicht nur ein weiter Raum rein landschaftlich, geografisch sein, sondern auch in dieser Gemeinde habe ich eine Weite. Und so habe ich es dann auch erlebt. Und dann auch, du gibst meinen Schritten weiten Raum, war für mich, dass ich zunächst mal bei der Allianz, Evangelischen Allianz in Sinsheim mitgearbeitet habe und da geguckt habe und mich vernetzt habe und das mir sehr bis heute gefällt und gut tut, über unsere Gemeinde hinaus zu gucken. Und dann kam ziemlich schnell auch diese Schritte Richtung Pfarrfrauenbund, der ja mich jetzt durch ganz Deutschland führt und mehr Kontakte gibt, über ganz Deutschland verteilt. Und das tut mir auch gut.
Das heißt, es waren mehrere Sachen, die dir dann geholfen haben, wieder ein Ja zu finden für deine Aufgabe als Pfarrfrau. Hast du dir zwischenzeitlich auch mal überlegt, beruflich, ich sage jetzt mal unabhängig von Markus etwas zu machen, sodass du deinen eigenen Bereich, dein eigenes Leben da noch hast?
Habe ich mir nie ernsthaft überlegt, weil ich für mich diese Berufung empfunden habe, in vollzeitlichen Dienst zu gehen, auch unabhängig von Markus, noch bevor wir verlobt waren, ja. Und dann habe ich es eigentlich immer so empfunden, der Dienst, den er macht, der ist in gewisser Weise unser gemeinsamer Dienst. Und ich habe es immer als wertvoll empfunden, dass wir das so auch leben konnten. Und ja, dadurch, dass ich eben die Ausbildung habe als Gemeindepädagogin, wo sollte ich denn arbeiten? Sollte ich mir eine Gemeinde suchen außerhalb von unserer Gemeinde? Also bei uns vor Ort gibt es keinen, also die Gemeinde ist nicht so groß, als dass ich jetzt auch noch finanziert werden könnte über eine Stelle oder so. Wenn ich dann im Nachbarort arbeite, fände ich das einfach komisch. Für mich, für uns hätte das irgendwie nicht gepasst.
Du hast gesagt, du hast da ein volles Ja dazu, mit deinem Mann gemeinsam in der Gemeinde zu arbeiten. Kannst du vielleicht noch mal 1-2 konkrete Beispiele geben, was da dran für dich das Wertvolle ist, dass ihr gemeinsam in einer Arbeit steht und dass du es eben nicht als Benachteiligung empfindest, dass du, ich sage jetzt mal, kein eigenes Gehalt bekommst für das, was du einfach tust, dass es dir einfach so wertvoll ist?
Also mein Herz schlägt einfach für Gemeinde und dafür, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und in diesem Glauben auch wachsen. Und dass wir da uns gemeinsam Gedanken drüber machen können und ich ihn dabei unterstützen kann oder ihm auch manchmal Hinweise geben kann, du, an dem Punkt solltest du vielleicht mal nachhaken oder dieser Person mal nachgehen oder er mir sagen kann, besuch die mal oder guck da mal oder so. Das finde ich einfach ein schönes Miteinander und ein sich gegenseitig ergänzen. Jeder Mensch braucht Ergänzung und wenn man sich so gut versteht, dass man auch ja, das annehmen kann vom anderen, wo ich ihm auch mal sagen kann, ja, das war jetzt heute vielleicht doch nicht so gut oder hier drauf solltest du mehr achten in Zukunft. Also es ist bei uns auch unterschiedlich. Es gab schon Phasen, da habe ich jede Predigt gelesen. Im Moment mache ich das gerade nicht. Ich kenne auch Pfarrfrauen, ehrlich gesagt, die korrigieren die Predigt ihres Mannes. Und da habe ich inzwischen ein bisschen ein Problem damit, weil ich denke, manches wird dann auch übergriffig.
Also da merkt man auch, es ist immer noch so ein bisschen ein Herausfinden, wie ihr diesen Alltag am besten gestaltet. Andererseits, das ist ein Stück weit, glaube ich, auch normal für eine Ehe. Also da kämpft jedes Ehepaar in irgendeinem Zusammenhang damit. Wenn du jetzt mal zurückguckst auf diese erste Zeit in der ersten Gemeinde, kannst du nach allem, was wir jetzt gesagt haben, was da auch schwierig war, doch auch sagen, du guckst versöhnt auf diese Zeit zurück?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht stimmt auch dieser Satz, den ich ab und zu mal von alten Pfarrfrauen höre, die erste Gemeinde bleibt immer die erste Liebe. Und wir sind tatsächlich auch gerade dran zu überlegen, ob wir nicht im Ruhestand dann dorthin wieder nach Adelshofen zurückziehen.
Das ist ja schön zu hören. Ja, Claudia Prinz ist heute mein Gast in der Sendereihe Das Gespräch. Die 53-jährige Pfarrfrau sagt von sich selbst, dass sie es schön findet, mit ihrem Mann gemeinsam einer Aufgabe nachzugehen und Perspektiven und Freud und Leid des Pfarrberufes zu teilen. Ja, und mit dieser inneren Einstellung ist es dann auch nicht verwunderlich, Claudia, dass du 2023 den Vorsitz des Pfarrfrauenbundes in Deutschland übernommen hast. Wie bist du denn zu dieser ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen?
Pfarrfrauenbund hat mir schon als 21-jährige Pfarrfrau was gesagt, denn es gab im Dekanat einen Kreis, zu dem regelmäßig eingeladen wurde und da bin ich auch hingegangen. Ich bin allerdings nie auf eine Tagung gegangen, auf diese jährlichen Regionaltagungen und bin auch nicht eingetreten, weil ich den Eindruck hatte, die sind alle so viel älter als ich und das ist noch nichts für mich. Und vielleicht auch, weil ich mit meiner Rolle, Aufgabe als Pfarrfrau ja auch teilweise gehadert habe oder schwer damit umgehen konnte. Als dann eben klar war, wir sind wieder im Pfarramt, hat eine Freundin von mir, die auch Pfarrfrau ist, mich eingeladen für die Badentagung. Also September haben wir angefangen und im Januar war diese Tagung. Da habe ich mich angemeldet und bin auch sofort eingetreten, Mitglied geworden. Ich hatte ganz stark den Eindruck, ich soll das jetzt sofort verbindlich machen. Damals gab es dann auch einen Kreis in der Umgebung mit Pfarrfrauen in meinem Alter. Nicht eben nur noch welche, die so ganz weit weg vom Alter her waren für mich. Und das hat mir geholfen, einfach in diesem ehrlichen Austausch mit Frauen in meinem Alter. Und gleichzeitig habe ich auch diese, ich sage jetzt mal, alten Pfarrfrauen wieder getroffen, weil sich dieser Kreis in natürlich veränderter Zusammensetzung immer noch trifft, sozusagen an einem anderen Ort. Aber da habe ich manche wieder getroffen, eben die ich von vor 30 Jahren kannte und das war einfach auch sehr schön und sehr herzlich dann. Und auch bei denen fühle ich mich inzwischen richtig wohl. Die treffen sich auch jetzt gerade im Moment, wo wir diese Sendung machen und beten auch für mich. Und das ist auch schön.
Das heißt, auch da hat sich der Kreis quasi geschlossen von einer eher, ja, ich sag mal, distanzierten Haltung von diesem Pfarrfrauenbund. Heute bist du nicht nur Mitglied, du leitest ihn auch. Der Pfarrfrauenbund ist wahrscheinlich nicht allen bekannt, deswegen möchte ich jetzt gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was ihr genau macht. Euer Logo ist ein Netz und ihr habt das Motto in Christus gehalten, vernetzt, offen. Kannst du anhand von diesem Logo, von diesem Bild des Netzes und dem Motto erklären, was euer Ziel als Verein ist?
Wir wollen Frauen, die in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus führen und dieses Leben mit ihm, aus dem Wort Gottes heraus, ist uns das wichtigste Anliegen und dazu wollen wir uns auch gegenseitig stärken. Und dazu knüpfen wir ein Netz. dass wir untereinander Kontakt halten, dass wir füreinander beten, dass wir so erfahren, dass wir gehalten sind, auch in unserem Leben und in unserem Dienst als Pfarrfrau, auch mit unseren Familien. Auch die Familienmitglieder werden eingeschlossen in die Fürbitte. Und wir sind offen zum einen für Aufgaben, die Gott uns gibt, zum anderen für neue Mitglieder, für andere Pfarrfrauen oder Frauen auch von Diakonen. Ich würde inzwischen sagen, insgesamt habe ich ein Herzensanliegen für Frauen, deren Männer im vollzeitlichen Dienst irgendwie sind, weil ich denke, sie sind alle in herausfordernden Situationen und bräuchten eigentlich so ein Netz.
Also ihr seid quasi wie so ein Netz, wo sich Pfarrfrauen, Frauen von Hauptamtlichen austauschen können, ihre Sorgen abladen können. Das, was du vorher auch gesagt hast, was du dir als junge Pastorenfrau, Pfarrfrau vielleicht auch eher gewünscht hättest, dass da jemand da gewesen wäre, der dir hätte helfen können, der dich hätte begleiten können in deinen Kämpfen, die du als junge Pfarrfrau hattest. Ihr unterstützt euch gegenseitig, ihr betet füreinander. Du hast ganz am Anfang gesagt, als du den Verein beschrieben hast, euch ist es wichtig, Pfarrfrauen in die Nähe von Jesus zu führen. Jetzt würde ich sagen, wenn jemand Pfarrfrau ist, dann hat er doch automatisch eine Nähe zu Jesus. Oder warum hast du das nochmal so speziell aufgegriffen?
Meine Erfahrung ist, dass es sehr unterschiedlich ist und dass es auch sich sehr verändern kann in verschiedenen Phasen des Lebens. Und wir wollen da jede Frau auch abholen, wo sie steht oder ihr offen gegenüber begegnen, in dem, was sie mitbringt. In der Kirche ist es ja so, da wird kein Pfarrer und noch weniger seine Frau heutzutage gefragt, wie sieht es mit deiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus aus? Das wäre nicht angebracht, das wollen die nicht so erfahren oder nachfragen. Aber was im Leben letztlich Halt gibt, und das habe ich durch alle meine persönlichen Kämpfe und Durchgänge gemerkt, ist nur diese innige Gemeinschaft mit ihm und dieses Leben aus dieser Quelle heraus. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, auch gerade Frauen Mut zu machen, die im Moment vielleicht einen Durchhänger haben. Für eine kurze Zeit oder auch für eine längere Zeit. Oder die das vielleicht auch von ihrem Hintergrund her nie kennengelernt haben. Ja, dieses stille Kämmerlein zu suchen, wo es erstmal wirklich nur um mich und Jesus geht.
Also die Beziehung zu Jesus als Kraftquelle für den Alltag, für die Aufgaben als Pfarrfrau.
Ja. Da bin ich zum Beispiel auch sehr, sehr dankbar für die Phase, die wir hatten dort in Hirsau oder als mein Mann eben in Liebenzell war. Hirsau ist ein altes Kloster und wir haben dann einen Pfarrer bekommen, dem es gemeinsam mit seiner Frau ein Anliegen war, dieses Kloster mit Leben zu füllen, Gebetszeiten anzubieten. Er hat ein Büchlein rausgegeben mit Tagzeitengebete und das zum Beispiel hat mir geholfen, meinen Tag auch zu strukturieren und auch wenn ich keine Worte mehr finde, Worte von anderen zu nehmen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen.
Das heißt, diese Zeit war dann für dich auch so eine Art Tankstelle, Zeit, wo du selber deinen geistlichen Akku vielleicht auch aufladen konntest, Fragen loswerden konntest.
Es war auf jeden Fall eine total wichtige Zeit und ich war manchmal da auch am Rand meiner Kräfte.
Was mit 6 Kindern auch nicht verbunden
ist. Da ist unser 6. Kind geboren, genau. Und oberhalb von Hirsau gibt es eine Landesklinik. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann kannst du mich da oben abliefern. Aber ich habe sehr viel auch Gottes Gnade in dieser Zeit erlebt. Und ehrlich gesagt, was auch sehr schön war, Gottes Humor. Ich durfte mithelfen, eine Kinder- und Jugendarbeit dort aufzubauen. Also ich habe wieder angefangen, Kinderstunde und Jungschar zu machen. Das war herausfordernd und anstrengend. Und da habe ich teilweise im Prinzip auch, ja, unser Pfarrer hat manchmal gesagt, du hast hier eine halbe Diakonenstelle, nur das werde ich nicht bezahlen. Und ich habe es von Herzen gerne gemacht und war so dankbar auch zu sehen, was da draus entstanden ist, wovon auch unsere eigenen Kinder profitiert haben, aber eben auch manche anderen Kinder im Ort und in der Umgebung. Mhm. Und wie Gott mich auch trotz meiner Schwachheit gebraucht hat.
Mhm. Noch kurz eine Rückfrage zu eurem Namen Pfarrfrauenbund, das klingt ja schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ihr habt euch trotzdem ganz bewusst dafür entschieden, den Namen des Vereins so zu behalten. Warum?
Fange ich mal mit dem Wort Bund an. In unserer unverbindlichen Zeit heute finden wir es sehr wichtig, dass wir uns verbindlich festlegen. Und deswegen wird man bei uns auch Mitglied. Man kann natürlich auch so einfach zu den Treffen kommen. Man kann auch so unsere Zeitschrift bekommen und auch auf Tagungen kommen. Aber ich habe es für mich so erlebt und habe auch die Rückmeldung schon von anderen, die eingetreten sind, nachdem sie jahrelang auf Tagungen waren, gehört, es macht einen Unterschied für mich. Ich habe jetzt dazu ja gesagt, ich gehöre jetzt dazu und eben dieser Bund, dieses Netz trägt mich. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie können wir es anders nennen als Pfarrfrauenbund? Uns ist aber einfach nichts Sinnvolles eingefallen. Und ein Thema, an dem ich gerade selber auch arbeite für mich innerlich, das bewege, ist die Frage, wie können wir mit jungen Theologen, mit angehenden Pfarrern, deren Frauen oder vielleicht noch Freundinnen, Verlobten, wie auch immer, sprechen? Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es einen Raum dafür, dass wieder gesehen wird, der Beruf eines Pfarrers oder lass es Diakon sein oder Jugendreferent oder irgendwas Hauptamtliches, ist einfach mehr als nur ein Job. Und bei allem, was die Kirche versucht, das irgendwie arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten, aber wenn jemand nicht sieht, es ist ein Auftrag von Gott und Gott hat mir das aufs Herz gelegt, er hat mich dafür berufen und ich kann das nicht tun, wenn meine, man sagt so oft, bessere Hälfte da nicht mitzieht, dann fehlt, glaube ich, der Kirche unheimlich viel von dem Potenzial, was früher da war durch diese Pfarrfrauen, die mit Leib und Seele Pfarrfrau waren und die Gemeinden mitgeprägt hat. Und gleichzeitig will ich sagen, dass eben in diesen Zeiten auch ganz viel falsch gelaufen ist. Und ich habe es ja selber schmerzlich erfahren. Und ich würde sagen, es geht gar nicht, wenn jemand gerade mal einzieht und dann wird der Frau Pfarrer, wie sie ja manchmal früher hieß, gesagt, also, und wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Frauenkreis übernehmen und den Missionsbasar organisieren und die Jungschar sollten Sie auch machen und den Kirchenchor leiten. Und das wird festgelegt, noch bevor die Frau richtig eingezogen ist. Das geht gar nicht. Und ich sage auch nicht, dass die Frau eines Pfarrers nicht ihrer eigenen Berufstätigkeit nachgehen darf. Das würde ich auch niemandem sagen, dass es so sein muss. Ich möchte nur zu bedenken geben, lasst euch das Potenzial nicht entgehen, das es hat, wenn ihr als Ehepaar gemeinsam diesen Dienst innerlich mittragt. Und de facto ist das, was ich jetzt tue in der Gemeinde, nicht so wahnsinnig großartig. Ich leite keinen Frauenkreis mehr und ich organisiere auch keinen Missionsbasar. Aber ich glaube, mein Mann würde jederzeit sagen und die Gemeinde hoffentlich auch, es ist schön, dass wir eine Pfarrfrau haben, die präsent ist und die mitdenkt und die ein Anliegen hat für Menschen in der Gemeinde.
Die sicherlich auch mitbetet.
Ja, 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 das stimmt. Also danke, dass du das erwähnst. Das ist das, was ich von Herzen tue für mich persönlich und auch mit zwei Frauen an zwei verschiedenen Terminen in der Woche.
Ich möchte gleich nochmal konkreter auf diese Herausforderungen eingehen, die es auch heute noch hat, wenn der Partner Pfarrer ist. Ihr habt euch auch dafür entschieden, ganz bewusst weiter ein Pfarrfrauenbund zu sein. Es gibt ja heute auch Pfarrmänner, also wo die jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe, wo die Frau die Pfarrerin ist und der Ehepartner dann einem anderen Beruf nachgeht. Ihr habt euch dafür entschieden, ihr bleibt ein Pfarrfrauenbund, weil ihr einfach sagt, auf dem gleichen Geschlecht, da kann man intimer miteinander reden, kann man manches besser miteinander vielleicht auch besprechen. Aber für den Fall, dass das Sie als Hörerin oder Hörer interessiert, es gibt auch ein Netzwerk, wo Pfarrmänner ankommen können mit ihren Fragen und Sorgen. Es gibt innerhalb der EKD einen zweiten Zusammenschluss von Pfarrfrauen und Pfarrmännern. Und auch in diesem Netzwerk werden die Interessen der Familienmitglieder von Pfarrerinnen und Pfarrern und ihren Partnern, Kindern vertreten. Die Internetseite dazu verlinke ich Ihnen in der Audiothek. Und jetzt nochmal ganz konkret auf diese Herausforderungen, die du als Partnerin oder die generell eine Partnerin von einem Pfarrer eben haben kann. Ich denke, das trifft auch auf viele Frauen zu, deren Mann jetzt nicht in der Landeskirche angestellt ist, sondern in der Freikirche Pastor ist und die Frau, die da an seiner Seite steht. Was für einen Unterschied macht es denn für die Paarbeziehung, wenn ich mit einem Pfarrer oder auch einem freikirchlichen Pastor verheiratet bin? Kannst du das vielleicht mal an 2, 3 Stellen konkret machen für den Alltag?
Naja, ich denke zunächst mal an den Sonntag. Das ist einfach der Tag, an dem mein Mann Gottesdienst hat. Nicht an jedem Sonntag natürlich. Und es gibt rein vom Gesetz her auch 8 predigtfreie Sonntage, die ihm zustehen. Dazu natürlich auch noch der Urlaub. Aber das ist gesetzt und das bedeutet, dass er zum Beispiel an manchen Familienfeiern nicht dabei sein kann, an manchen Ausflügen, dass wir inzwischen auch manchmal sonntags einfach so K.O. sind, dass wir keine Gäste mehr einladen, also nicht mehr so viele Freundschaften pflegen können, weil Samstag steht die Vorbereitung des Gottesdienstes an und sonntags ist dann eben der halbe Tag mit dem Gottesdienst belegt. Dann sind die Abendtermine für manche eine große Herausforderung. Das hält sich jetzt in unserer Gemeinde interessanterweise in Grenzen. Aber ich weiß, da gibt es auch ganz andere Situationen.
Also dass der Terminkalender einfach alleine schon kein morgens von 9 bis abends um 17 Uhr ist, sondern dann kommen ja auch noch Beerdigungen dazu, die dann auch relativ spontan eingeplant werden müssen. Was hat das denn mit euren Kindern gemacht, dass der Papa so einen ganz anderen Arbeitsrhythmus hatte? War das eine Belastung für Sie oder etwas, was Sie vielleicht auch als Manko empfunden haben?
Also bei unserem ersten Sohn, das hat auch, denke ich, zu meiner Erschöpfung damals geführt, war es einfach so, wir hatten keinen geregelten Alltag und ich habe als unerfahrene Mama auch nicht wirklich drauf geachtet, sondern wir haben versucht, es anzupassen an die Aufgaben meines Mannes. Und dann gab es, ich glaube, 2-mal in der Woche Schulunterricht zu halten. Das heißt, da ist er früh aus dem Haus. An den anderen Tagen konnte man ein bisschen länger schlafen und dann war Frühstück eben ein bisschen später. Dann gab es Tage, wo es Beerdigungen gab. Ja, wenn die schon mittags um 2 sind, manchmal sogar um 1, dann muss Mittagessen entsprechend früher sein. Dann gab es mal Abendtermine, dann ist das Abendessen früher. Oder es gab Nachmittagstermine, Konfirmandenunterricht, dann ist das Abendessen später. Also unser erster Sohn, der hatte wirklich keinen Rhythmus und es war sehr anstrengend. Dann war es natürlich so, in der Zeit, wo alle Kinder noch zu Hause waren, war er gar nicht Pfarrer. Und sie haben das nie erlebt, dieses, ein Pfarrerskind darf das aber nicht machen. Oder du bist der Sohn des Pfarrers, wenn das dein Papa wüsste. Solche Sätze haben unsere Kinder nie gehört. Im Gegenteil, jetzt ist es so, dass unsere Kinder und besonders der Jüngste immer wieder überschüttet werden mit Süßigkeiten oder auch mit Lob. Der kann Orgel spielen, dann wird das gelobt. Und die haben eher so ein bisschen die herausragende Stellung und genießen das auch. Der andere, der noch zu Hause wohnt, der ist fit in der Technik. Davon profitiert die Gemeinde auch. Und gleichzeitig merken sie, dass sie auch gebraucht werden. Ah ja, die dürfen zum Beispiel auch das Opfer zählen nach dem Gottesdienst, wenn sie wollen. das darf ja auch nicht einfach jedes Kind. Und da fühlen sie sich auch, glaube ich, manchmal wichtig und gebraucht. Je kleiner sie sind natürlich, desto mehr.
Aber das ist ja auch schön. Also weil es gibt ja auch dieses ja etwas böse Sprichwort, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Und da wird ja auch schon was deutlich davon, dass an Pfarrerskinder oder auch an Kinder von freikirchlichen Pastoren manchmal schon ein höherer Level, eine höhere Erwartung angelegt wird. Und da zerbricht ja dann auch manches Kind daran. Manche wenden sich dann auch ganz vom Glauben ab. Was würdest du Eltern, die jetzt in dieser Phase sind, dass ihre Kinder den Gemeindealltag mit den schönen und auch den schwierigen Seiten hautnah miterleben, was würdest du ihnen als Tipp geben? Wie bringen sie ihre Kinder heil durch diese Zeit?
Ich glaube, dass es auch da die Tatsache war, dass wir gesagt haben, wir sind eine Familie und wir machen das gemeinsam. Es war auch in der Zeit, als mein Mann kein Pfarrer war, für uns immer klar, wir gehen sonntags gemeinsam in Gottesdienst. Und auch wenn wir im Urlaub sind, gehen wir dort gemeinsam in Gottesdienst. Und dadurch haben wir so viel Unterschiedliches kennengelernt und so viel unterschiedliche gute Bekanntschaften gemacht und Überraschungen erlebt. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass alle unsere Kinder diesen Weg mitgehen. Oder auch, wenn an Heiligabend dann sich für den dritten Gottesdienst niemand mehr findet, der Musik machen will von den hauptamtlichen Organisten, dann macht es unsere Familie. Und wir als Familie gemeinsam stellen nachts um 10 noch die Musik auf die Beine. Und es ist auch kein Problem für unsere Kinder, dass es an Heiligabend trubelig zugeht und es da auch keine Geschenke gibt. Sondern das ist klar, unser Familienweihnachten ist am nächsten Tag. Und das, was an Heiligabend im Mittelpunkt steht, das ist die Botschaft von Weihnachten.
Das heißt, eure Kinder haben dann ein Stück weit damit gelernt, umzugehen, haben sich da auch mit reingefunden. Was würdest du einer Mutter, einer Pfarrersfrau, Pastorenfrau raten, wo das Kind gerade völlig rebelliert und sagt, bleib mir mit Kirche vom Leib. Ich finde das ganz schwierig, was der Papa da macht. Was ist dann ein guter Weg, um das Kind abzufangen?
Also ehrlich gesagt, inzwischen würde ich erstmal sie fragen, vorsichtig fragen, wie geht's dir persönlich damit? Und inwieweit diese Kritik am Papa nicht bei der Mama anfängt. Muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe gelernt, mein eigenes Herz anzuschauen. Und wenn ich selber zufrieden bin und dahinter stehen kann, ist es für meine Kinder auch schon mal leichter. Und wenn das nicht der Punkt ist, wo sie als Pfarrfrau vielleicht auch umkehren muss und Vergebung und Heilung in Anspruch nehmen muss, dann würde ich sagen, je nach Alter vom Kind, bete und vertraue dein Kind Gott an. Er hat den Überblick. Und manches Kind braucht auch diesen Ausbruch und dass es eigene Wege gehen darf. Ja, und dann kenne ich natürlich auch die Familienstruktur nicht. Also mich hat auch mal eine Schwägerin gefragt, wie das kommt, dass alle unsere Kinder so diesen Weg mitgehen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wir haben an anderen Punkten unserer Kindern ganz viel Freiheit gegeben. Also zum Beispiel unser Ältester hat in der 9. Klasse, glaube ich, angefangen zu trampen.
Erstmal, trampen? Also ja, mit
Autostopp, genau.
Okay. Mhm.
Abends auch. Wenn der war im Training und wollte wieder heim und ich hatte irgendwie, wir hatten beide keine Zeit, ihn abzuholen. Ich hatte auch noch die kleinen Kinder daheim. Und dann hat er das einfach gemacht, aber der hat es auch gebraucht und hat auch dann bald schon keinen Urlaub mehr mit uns gemacht, sondern ist klettern gegangen mit Freunden und hat da Abenteuer gehabt und Freiheit. Und das ist meine Theorie, wenn man an solchen Punkten den Kindern Freiheit lässt, dann können sie vielleicht auch das, wo wir sagen, das ist uns als Familie aber wichtig, bis zum gewissen Alter erwarten wir jetzt einfach mal, dass du mit uns kommst in die Gemeinde oder dass du hier mit uns das lebst, dann können sie es da vielleicht auch besser akzeptieren.
Also das ist ja auch spannend, ein Pfarrerssohn, der trampt, das passt ja auch nicht unbedingt in das klassische Bild. nochmal auf diese Frage, wie gehe ich denn als Pfarrfrau, und ich sag's jetzt einfach auch mal, ich schließe jetzt auch die freikirchlichen Pastorenfrauen immer mit ein, wie gehe ich damit um, wenn ich den Eindruck habe, die Gemeinde hat Erwartungen an mich, die kann ich aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund meiner Gabenstruktur vielleicht gar nicht erfüllen. Wie kommuniziert man das denn auf gute Art und Weise? Wie sucht man da gemeinsam einen Weg, damit ich mich als Pfarrfrau, als Pastorenfrau so einsetzen kann, wie es zu mir passt?
Was damals schon war, war, dass mein Mann es kommuniziert hat. Er hat den Leuten, wenn ihm sowas zu Ohren kam, ganz klar antworten können und mich da geschützt und mir den Rücken freigehalten und zu mir gestanden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Ja, ich glaube, diese offen geäußerten Ansprüche, das kommt gar nicht mehr so oft, vermute ich. Das ist eher indirekt, und mit so indirekten Botschaften ist es ja immer schwer umzugehen. Aber ich muss es dann auch nicht zu meinem eigenen machen.
Das heißt, da muss man sich dann vielleicht auch ein Stück lernen, abzugrenzen, ja, und nicht über jedes Stöckchen zu springen, das einem hingehalten wird.
Und das war der Prozess, den ich einfach auch durchgemacht habe in meinen Jahren. Ich stehe in allem zunächst vor Gott und er beurteilt mein Leben. Ich bin froh, dass das auch am Ende unserer fast 5 Jahre in der ersten Pfarrstelle stand, dieser Gedanke, der euch beurteilt, ist Gott und das sind nicht die Menschen. Und wir müssen vor ihm mal Rechenschaft ablegen, aber er ist auch gnädig und barmherzig in dem, wie er uns anschaut.
Ja, das ist, glaube ich, auch unabhängig von der Lebenssituation ein wichtiges Thema. An meinem Kühlschrank oder an unserem Kühlschrank hängt eine Postkarte, da steht drauf: Versuch's nicht allen recht zu machen, Gott allein genügt. Und das ist mir immer wieder eine Herausforderung. Jetzt ist es so, heute sind in vielen Pfarrhäusern ist die Pfarrfrau auch berufstätig. Pastorenfrauen gehen ihrem eigenen Beruf nach. Wie findet man denn da ein gutes Gleichgewicht? Weil ich glaube, dieser Anspruch, dass die Frau des Pastors sich in der Gemeinde einbringt oder die Frau des Pfarrers, der ist ja fast immer vorhanden. Also sich ganz rausziehen, das wird fast nicht möglich sein. Wie findet man denn dann einen guten Weg, um den eigenen Beruf, das eigene Leben mit der Gemeinde zu verbinden?
Oh, das ist jetzt, glaube ich, schwierig, weil das so unterschiedlich ist, weil die einen gehen ja nur halbtags arbeiten, die anderen haben noch viele Kinder zu Hause, die einen gehen voll auf in ihrem Beruf, weil er sehr anspruchsvoll ist und da ist einfach auch nicht mehr viel Raum. Ich finde diese Vielfalt spannend und die ist ja auch völlig in Ordnung.
Also würdest du sagen, da muss jeder selber auch gucken und einfach dann auch mit dem Partner zusammen, mit der Gemeinde zusammen schauen, was dran ist, was möglich ist.
Und ehrlich, also in der Landeskirche haben ganz viele Gemeinden keinen Anspruch mehr an die Pfarrfrau. Manche sind vielleicht sogar eher verwundert, wenn die sagt, ich will hier was machen. Bis vor kurzem war es natürlich noch völlig normal und auch Pflicht, dass man im Pfarrhaus gewohnt hat, aber selbst das bricht teilweise weg. Gemeinden verkaufen ihre Pfarrhäuser und sagen, wir gucken jeweils individuell, welcher Bedarf ist da? Ist es nur ein Single? Ist es eine ganze Familie? Und je nachdem mieten wir was an. Also, und dadurch weiß auch die Gemeinde oftmals gar nicht mehr, zumindest diejenigen, die jetzt nicht zum allerengsten Kern gehören, wo das Pfarrhaus ist. Und dann kommt man auch nicht mehr so viel vorbei.
Das hat dann wieder Vor- und auch Nachteile. Nochmal an die Seite der Gemeinde gerichtet. Was würdest du denn sagen, wenn ein neuer Pfarrer, eine neue Pfarrfamilie, ein neues Pfarrerehepaar in die Gemeinde kommt? Was ist eine gute Art, um sie willkommen zu heißen, um sie in die Aufgaben in der Gemeinde, die Gemeindestruktur heranzuführen? Was kann eine Gemeinde da richtig gut machen, damit ein Pfarrersehepaar sich eben nicht am Anfang unter Druck setzt, sondern richtig gut die Zeit und die Gelegenheit hat, anzukommen und dann sich zu entfalten?
Also ein herzliches Willkommen ist immer schön. Und ich meine, da gibt es natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede. Früher hat der Posaunenchor oft geblasen, wenn ein neuer Pfarrer eingezogen ist. Manchmal haben sogar, glaube ich, die Glocken geläutet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt jede Pfarrfamilie noch toll finden würde, wenn da so ein großer Aufwand gemacht würde. Ich fand es sehr nett. Wir haben eine Schultüte geschenkt bekommen. Es war im September die Einführung war dann 3. Oktober, aber es war eben am Anfang des Schuljahres und es hat auch so ein bisschen signalisiert, wir dürfen auch jetzt hier erstmal Lernende sein und hier neu anfangen und ankommen. Und wir haben auch so einen Welpenschutz in gewisser Weise. Ja, das war schön.
Vielleicht ist das auch grundsätzlich hilfreich, dass man den Pfarrer nicht so auf dem Podest erhebt und von ihm alles erwartet, sowohl was den Charakter angeht, als auch was seine Predigttätigkeit angeht, sondern dass man sagt, wir sind gemeinsam als Christen unterwegs und versuchen hier für Gott tätig zu sein. Und diesen gemeinsamen Weg sucht man dann auch, wie wir das jetzt hier ganz praktisch als einzelne Gemeinde vor Ort umsetzen können.
Ja, und dann hat es mich sehr gefreut, dass mich eine Frau gefragt hat, wofür schlägt dein Herz? Und dann habe ich ihr spontan gesagt, Gebet und Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, Gebet habe ich umgesetzt, Gemeinschaft, dann kamen die Corona-Jahre. Das gelingt mir nicht so gut. Aber diese Frage hat mich immer wieder dran erinnert, ich muss auch gar nicht alles machen. Ich muss nicht bereit sein für alles. Natürlich gab es irgendwann niemanden mehr, der den Kindergottesdienst gemacht hat. Und dann war die Frage, ob ich es nicht machen könnte. Aber ich habe gesagt, wenn der Papa der Pfarrer ist und sonntags sowieso unter Strom steht und ich dann auch noch angestrengt bin, weil ich zum Kindergottesdienst muss, ja, dann ist niemand mehr da von uns beiden. Dann ist der Sonntagmorgen für die Kinder eigentlich kein schöner Tag. Das wäre auch vielleicht noch eine zusätzliche Antwort auf diese Frage, wie man denn den Pfarrerskindern helfen kann, damit sie diesen Beruf des Pfarrers oder dieses Leben im Pfarrhaus nicht als was Negatives empfinden. Und ich wollte auch nicht Jungschar machen, aus dem Grund, weil ich gesagt habe, sie sollen nicht beide Eltern erleben als diejenigen, die ihnen aus professioneller Sicht sozusagen den Glauben vermitteln. Wir leben Glaube in der Familie mit Andachten, mit gemeinsamem Bibellesen und Singen und Gesprächen. Aber es ist was anderes, wenn der Papa die Predigt hält und die Mama die Jungscherstunde macht und wir ja auch in diesen Bereichen diejenigen sind, die Glauben vermitteln. Da finde ich es einfach schöner, wenn es noch andere Menschen gibt.
Das finde ich jetzt spannend. Du hast dich dann quasi von dieser Notlage im Kindergottesdienst nicht reindrängen lassen, das jetzt zu machen. Hat sich denn dann eine andere Lösung gefunden?
Wir haben keinen Kindergottesdienst, immer noch nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch gar kein so großer Fan von Kindergottesdienst, weil ich bei unseren jüngeren Kindern erlebt habe, dass die gar nicht mehr abgeschoben werden wollten, sozusagen. Die waren zufrieden, im normalen Gottesdienst mit dabei zu sein. Jetzt war es in Hirsau auch so, dass der Pfarrer immer versucht hat, die Gottesdienste ansprechend zu machen und nicht nur auf die Predigt Wert gelegt hat, auch auf das Drumrum. Und da waren auch manche Elemente dabei, die für Kinder nicht uninteressant sind. Und das habe ich versucht aufzugreifen und überlege mir jetzt eigentlich für jeden Gottesdienst, den mein Mann macht, haben wir Ausmalbilder oder ein Rätsel oder irgendwas, was wir den Kindern während der Predigt austeilen können. Wo bietet es sich an, dass wir die Schriftlesung als biblische Geschichte, wenn es eine biblische Geschichte ist, erzählen? Oder auch mal, dass ich auf die Suche gehe, gibt es einen netten Film, den man ablaufen lassen könnte? Also, dass Gottesdienst ein Ort ist, den man mit der ganzen Familie besuchen kann.
Das finde ich sehr schön. Also, da habt ihr auf kreative Art eine andere Lösung gefunden. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die so den Bereich des Ehepaars auch angeht als Pfarrfrau. Du kennst deinen Mann auch privat. Das heißt, du kennst auch seine Stärken, du kennst seine Schwächen. Für dich ist er nicht nur derjenige, der vorne auf der Kanzel steht und schöne Wahrheiten von sich gibt. Ich sag's jetzt mal etwas platt. Wie bist du damit umgegangen, dass du Markus eben auch ganz privat gekannt hast, auch mit den Seiten, die nicht so schön waren?
Also wenn ich da jetzt eine ganz ehrliche Antwort gebe, dann ist es ein Prozess, den ich erst seit einem Jahr begonnen habe, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, ich melde dich jetzt in der Seelsorge an, es reicht. Ich habe ja immer...
Gut, wenn man gute Freundinnen hat.
Ich habe ja immer mein Leid geklagt mit meinem Ehemann. Und dort in der Seelsorge hat sie mir gesagt, ich kenne deinen Mann nicht. Sie kennt ihn wirklich nicht. Und es mag alles stimmen, dass du das so empfindest und dass da auch manche Schwierigkeiten sind, aber wir gucken jetzt wirklich mal nur dich an und wie du damit umgehst. Und oh Wunder, das hätte ich ja nie gedacht. Ich finde auch bei mir ganz große Defizite. Und das war für mich die Lösung, wirklich bei mir selber anzufangen und dann über diese empfundene Gnade und Barmherzigkeit, die Gott mit mir hat, auch mit meinem Mann anders umzugehen. Auch dieses schnelle Verurteilen, was, glaube ich, Pfarrfrauen auch in der Vergangenheit sehr oft hatten.
Also, dass sie andere verurteilt haben.
Genau. Dass sie beurteilen und dann auch verurteilen. Das ist auch eine Gefahr von, wir sprechen als Ehepaar über verschiedene Gemeindeglieder und Gemeindesituationen und dann schaukeln wir uns gegenseitig hoch in unserer, manchmal auch eben Verurteilung, dass ich das bleiben lasse. Gott ist derjenige, der richtet. Und ich soll nicht den Splitter im Auge des anderen wahrnehmen, solange ich noch einen Balken im eigenen Auge habe. Und so muss ich mit anderen Menschen umgehen und am allermeisten mit meinem Ehemann.
Vielen Dank, Claudia. Ich glaube, während unseres Gesprächs ist deutlich geworden, dass vieles hier auch ein Prozess ist, ein Lernprozess. Vielen herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, mit der du deinen Alltag an der Seite eines Pfarrers beschrieben hast.
Sehr gerne.
Ja, Claudia Prinz war heute mein Gast in der Sendung Das Gespräch. Sie ist Vorsitzende des Pfarrfrauenbundes und kennt die besonderen Herausforderungen und Chancen, die das Leben an der Seite eines Hauptamtlichen im Pfarrberuf mit sich bringt. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder weiterempfehlen möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie finden sie auf erfplus.de in unserer Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Dort finden Sie außerdem den Link zur Webseite des Pfarrfrauenbundes. Der ist ganz einfach zu merken, pfarrfrauenbund.de, falls Sie gleich mal vorbeischauen wollen. Und auch den Link zum Netzwerk Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD. Mein Name ist Hanna Wilhelm, in der Technik war Christoph Offermann. Wir bedanken uns beide bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet und wenn Sie möchten, auf Wiederhören hier bei ERF Plus, das Gespräch.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.